Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nur mal angenommen, es sei möglich, Attentate und Mordanschläge schon zu erkennen, bevor sie stattfinden. Die Täter könnte man schon aus dem Verkehr ziehen, bevor sie ihre schreckliche Tat verüben. Das wäre eine Kriminalitätsprävention, die perfekt wäre. Aber wäre sie das wirklich, jemanden verhaften, ohne dass er ein Verbrechen verübt hätte? Was geschähe, wenn man den Falschen erwischt? Eines von vielen interessanten Gedankenexperimenten, wie sie am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung durchgespielt werden. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über die Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen während der Herrschaft der Nationalsozialisten, sprechen mit einem Verkehrspsychologen über die Raserszene in Deutschland, machen einen Rundgang durch die gestern eröffnete Ausstellung über die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt. Und zum Schluss wollen wir wissen, wie und wo in der frühen Menschheitsgeschichte wichtige technische Erfindungen wie das Rad oder die Metallverarbeitung entwickelt wurden. Die Musik kommt heute von Renaud Garcia-Fons und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Die Digitalisierung ist schon lange nicht mehr nur auf den geschäftlich-beruflichen Bereich beschränkt. Längst hat sie die Privatsphäre erobert. Partnerwahl im Internet, digitale Gesundheitsvorsorge, vor allem die Nutzung der Medien. All das ist digital möglich und hat die Welt bereits verändert. Welcher Geist steckt hinter dieser Wandlung? Was wird im digitalen Zeitalter noch alles möglich werden? Das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln hat in der vergangenen Woche auf seinem sogenannten Institutstag Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten gewährt. Mirkus Miljanic ist dabei auf ein Beispiel gesellschaftlicher Digitalisierung gestoßen, das noch vor wenigen Jahren in der Rubrik Science Fiction einsortiert worden wäre.
Okay, Jet, was haben wir?
Einen Doppelmord. Ein Mann, eine Frau. Der Mörder ist männlich, weiß, in den 40ern.
Sag mir den Sektor, wir sind unterwegs.
2002, Minority Report, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller des Regisseurs Steven Spielberg mit Tom Cruise in der Hauptrolle.
Ich verhafte Sie wegen des zukünftigen Mordes von Sarah Marx.
Verbrechensbekämpfung in neuer Dimension. Die Polizei weiß vor dem Mord, dass er geschehen wird, und kann ihn so verhindern.
Wir haben nichts weiter als die Bilder, die Sie produzieren. Wir sehen, was Sie sehen.
Nicht ein Mord in 6 Jahren. Es gibt keinen Fehler im System. Es ist perfekt.
Perfekt, so ist es.
Perfekt ist es zumindest in diesem Hollywood-Streifen, der vor knapp 20 Jahren durchdeklinierte, wovon Polizeibeamte im letzten Jahrhundert nur zu träumen wagten. Verbrechen zu verhindern, indem sie Täter vor der Tat dingfest machen. Mittlerweile hat sich viel getan beim Predictive Policing, bei der vorhersagenden Polizeiarbeit. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Falldaten zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten, die dann zur Steuerung des Einsatzes von Polizeikräften herangezogen wird. Minority Report ist zwar auch heute noch Utopie, die Ränder weichen aber zunehmend auf. Möglich machen dies 2 Entwicklungen. Computertechnik, vor allem künstliche Intelligenz, wird immer leistungsfähiger. Außerdem hat sich ein neuer Geist des digitalen Kapitalismus etabliert. Dieser neue Geist baut auf alten Konzepten auf, so Oliver Nachtwey, Professor für Soziologie an der Universität Basel.
Der ganz alte Geist, den haben Max Weber und Werner Sombart analysiert. Dabei geht es um den Ursprung des Kapitalismus, wie die Rationalität, das kaufmännische Verhalten und bei Max Weber vor allen Dingen die protestantische Ethik, die rationale Lebensführung, den Kapitalismus geprägt und dynamisiert haben.
Im 20. Jahrhundert folgte der industrielle Geist, der im Fordismus bzw. in der Fließbandproduktion seinen Höhepunkt erlebte. Dieser Geist des Kapitalismus wurde in den 90er Jahren abgelöst vom Netzwerkgeist, also der Idee, miteinander verknüpfte Großprojekte sind die Zukunft kapitalistischer Produktionsweise. Auch er hatte nur kurze Zeit Bestand und wurde vom aktuellen vierten Geist abgelöst.
Wir nennen das die Ethik der Solution und wir zielen darauf ab, dass die großen Tech-Konzerne ihre Geschäftsmodelle darauf ausrichten, dass sie ein Versprechen machen, nämlich das Versprechen, die Welt oder sogar die gesamte Menschheit zu verbessern. Und das ist eben nicht nur, wie es der Philosoph Harry G. Frankfurt genannt hat, Bullshit, in dem Sinne, dass man eine Lüge erzählt oder beziehungsweise nicht daran glaubt, sondern sehr, sehr viele Leute in diesen Tech-Konzernen sind wirklich fest davon überzeugt, dass sie die Welt vernetzter, gerechter, besser machen.
Da spielt es keine Rolle, dass Tech-Konzerne bezogen auf ihre Mitarbeiter selbst Ungerechtigkeiten am Fließband produzieren. Google etwa ist einer der größten Arbeitgeber prekärer Arbeitsverhältnisse. Trotzdem, so Oliver Nachtwey, vertreten auch heute noch viele Mitarbeiter die ursprüngliche Firmenphilosophie.
Googles ursprüngliches Firmenmotto war Don't be evil. Und ich habe auch einige Interviews mit heutigen Google-Mitarbeitern geführt und die sagen alle, ja, das ist für uns wichtig. Wir wollen Produkte herstellen, die den Menschen etwas bringen.
Und dazu zählt auch Predictive Policing, die vorhersagende Polizeiarbeit. Massenhaftes Sammeln und Auswerten persönlicher Daten über Mustererkennungssoftware soll Verbrechen verhindern helfen. In den USA wird diese Technik schon eingesetzt. Und zwar sowohl, um Kriminalität in bestimmten Räumen zu erkennen, als auch für das Identifizieren von Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer oder Täter von Gewaltkriminalität werden. Alle Forschungsergebnisse zeigen aber, so Dominik Gerstner, Soziologe am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen an der Evangelischen Hochschule Freiburg,
es ist problematischer, Aussagen über Personen zu machen, als wie jetzt über bestimmte Räume.
Dass im Görlitzer Park nachts gedealt wird, weiß jeder Polizist auch ohne Mustererkennung. Wer wen im Fall eines Streits ersticht, liefert die Software allerdings auch nicht. In den USA experimentiert die Polizei mit Heatlists, auf denen Menschen landen, deren Verhaltensweise nach kriminalistischen Analysen verdächtig erscheinen. Wehe, wer als falscher Treffer sich auf einer Heatlist wiederfindet.
Weitaus problematischer, wo es natürlich auch schon Ansätze gibt, ist es, wenn soziale Netzwerke als Datenbasis genommen werden. Ja. Das ist zum Beispiel ein Thema, was auch diskutiert wird hier in verschiedenen Forschungsprojekten, die jetzt auch noch nicht so wirklich praktisch angewendet werden, aber wo es beispielsweise um Terrorismusprävention geht. Wie kann ich Gefährder identifizieren?
Das klingt im ersten Moment gut, ist aber hochbrisant, so Dominik Gerstner.
Inwieweit darf ich quasi die Daten überhaupt für diese Prognosen verwenden, da ich ja immer Netzwerkverknüpfungen auch zu anderen Personen mache, die nicht zwangsläufig tatverdächtig sind? Das stellt den Themenkomplex Predictive Policing hier vor sehr große datenschutzrechtliche und auch andere rechtliche Herausforderungen.
Der neue Geist der Digitalisierung erfordert eine neue Ethik. Diese Ethik ist aber erst in Umrissen sichtbar. Dies betrifft alle Bereiche der Digitalisierung, von der Partnerwahl über Gesundheitssysteme, über die öffentliche Verwaltung bis hin zur vorhersagenden Polizeiarbeit. Und die Vision des Minority Reports, wird sie Realität?
Prognosen treffen, wer denn in Zukunft einen Mord begehen wird und ich brauche die Person nur noch verhaften und der Mord wird nicht geschehen. Das ist natürlich auch eher ein Wunschgedanke. Ja. Damit müssen wir uns abfinden.
Predictive Policing, vorhersagende Polizeiarbeit, vom Institutstag des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung berichtete Mirko Smiljanic. Rund 10 Millionen Zwangsarbeiter setzten die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland ein. Die meisten waren Kriegsgefangene oder aus besetzten Staaten verschleppte Zivilisten, vor allem aus Osteuropa. Sie wurden von den Nazis als fremdvölkisch und als Gefahr für die Volksgemeinschaft bezeichnet. Deshalb reglementierten und bestraften sie soziale Kontakte zwischen deutschen und ausländischen Arbeitskräften. Vor allem Liebesbeziehungen wurden geahndet. Verbotener Umgang hieß eine geschichtspolitische Tagung in der Gedenkstätte SS-Sonderlager Hinzert bei Trier. Anke Petermann berichtet.
Schon lange erforscht Thomas Muggenthaler, Reporter beim Bayerischen Rundfunk, die Konsequenzen des verbotenen Umgangs, vor allem der verbotenen Beziehungen zwischen deutschen Frauen und französischen oder polnischen Kriegsgefangenen. Doch wie häufig es am Ende der NS-Zeit vorkam, dass denunzierte Frauen in Bayern dafür kahlgeschoren und an den Pranger gestellt wurden, wagt er nicht zu sagen.
Ich habe jetzt bislang 4 Orte in Bayern, wo Frauen geschoren wurden oder es deutliche Hinweise darauf gibt. Es gibt ja dann auch noch die Aktionen, wo Frauen nur in Anführungszeichen ein Schild umgehängt bekommen haben und durch die Stadt geführt wurden und nicht geschoren wurden. Aber es gibt keine Untersuchung dazu, es ist weitgehend verschwiegen.
Wir sind ausgeschlossen aus der Volksgemeinschaft wegen Verkehr mit Kriegsgefangenen. Mit solch einem Schild vor dem Oberkörper wurden 2 Landshuterinnen im Frühjahr 1942 durch die Stadt getrieben. Das belegt eine seltene Serie von 5 Fotos, die der aufmerksame Landshuter Stadtarchivar vor knapp 3 Jahren im Fundus entdeckte. Für Thomas Muggenthaler Anlass, die Betroffenen zu suchen. Anna Scharf fand und befragte der BR-Reporter in ihrer Wahlheimat Straßburg. Bei diesem demütigenden Rundgang in Polizeibegleitung, so erinnert sich Scharf in Muggenthalers Film, hätten die Ladenbesitzer die Türen geöffnet.
Und haben ausgespuckt. Wegen dem habe ich mich immer gebuckt, damit es mich nicht treffen.
Das war aber Anfang der 1940er Jahre nicht alles für die damals 18-jährige Anna. Es folgten 2 Jahre im Frauen-KZ Ravensbrück. Ihr Verbrechen war zu denken.
Die Franzosen, die sind Menschen wie wir. Ich habe sie geliebt.
Vor allem einen, Jacques, über dessen Verbleib Anna Scharf nichts erfahren hat. Verbrechen Liebe hat Thomas Muggenthaler sein Buch und seine TV-Dokumentation zum Thema genannt. Fehlendes Rassebewusstsein unterstellten die Nationalsozialisten den Deutschen, die Umgangsverbote verletzten. Gegenüber den als rassisch minderwertig betrachteten Ostarbeitern aus Polen und der Sowjetunion waren die Zwangsarbeiter aus Frankreich besser gestellt. Gwendoline Sicotini, Doktorandin mit deutsch-französischem Geschichtsstudium an den Universitäten Marseille und Tübingen.
Die Franzosen konnten sich frei bewegen. Es gab auch so Gaststätten oder Lokale oder so, wo das war theoretisch verboten. Aber die Kriegsgefangenen haben sich trotzdem da getroffen und manchmal mit deutschen Frauen. Die Treffen haben aber meistens doch draußen einfach stattgefunden, also im Wald, im Park. Kontakte sind auch entstanden auf der Arbeit.
In der Industrie oder der Landwirtschaft. Blicke, Gespräche, ein Stück Brot zuzustecken, alles war verboten. Wurde eine Liebesbeziehung entdeckt, drohte beiden Beteiligten KZ-Haft mit ungewissem Ausgang. Die völkische Gemeinschaft und die Reinheit des arischen Blutes zu gefährden, das unterstellte die NS-Ideologie den deutschen Beschuldigten, meistens Frauen. Solche Kontakte zu stigmatisieren, für schädlich und unrecht zu erklären, diese Idee kam allerdings längst vor dem Nationalsozialismus auf, beobachtet der Münsteraner Geschichtswissenschaftler Dr. Christoph Lorke mit Blick auf bikulturelle Ehen.
Wir finden Vorläufer im Kaiserreich und natürlich auch in der Weimarer Republik. Wir merken, dass Behörden und dass die Öffentlichkeit diese Grenzüberschreitung gerade von deutschen Frauen ganz anders geahndet bzw. eben auch skeptisch beäugt hat, als das im umgekehrten Fall gewesen ist. Wir haben die Kolonialmischehenverbote beispielsweise, aber wir haben auch im Standesamtswesen eine deutlich festzustellende Tendenz, einzugrenzen, Hürden zu schaffen und auch Warnhinweise expliziter Natur auszusprechen.
Frauen in solchen unerwünschten binationalen Ehen verloren die deutsche Staatsangehörigkeit. Komplett verboten wurden diese Ehen allerdings auch von den Nationalsozialisten nicht, mit Rücksicht auf befreundete Staaten, ob Italien oder Japan. Eine Beziehung zu einer deutschen Frau aufzunehmen, so Dr. Silke Schneider von der Fernuniversität Hagen, war besonders risikoreich für polnische Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter, die Gefahr liefen, denunziert zu werden.
Die dann von der Gestapo verhaftet wurden und hingerichtet wurden vor Ort. Und die polnischen Zwangsarbeiter aus der Umgebung wurden gezwungen, dieser Hinrichtung beizuwohnen.
Die erste dokumentierte datiert vom Sommer 1940, Tod durch den Strang. Ohne Gerichtsverfahren, als polizeiliche Lynchjustiz, bezeichnet das die Hagener Politikwissenschaftlerin. Dem Rundfunkreporter Thomas Muggenthaler ist es gelungen, Hinrichtungsorte in Bayern zu identifizieren, zum Beispiel einen Wald am Rande des oberpfälzischen Michelsneukirchen. Dort wurde im Frühjahr 1941 der junge polnische Zwangsarbeiter und werdende Vater Julian Majka erhängt. Im Bereich der Gestapo-Stelle Regensburg war das die erste Hinrichtung. 130 polnische Zwangsarbeiter, Männer und Frauen, wurden damals gezwungen, sich den Exekutierten anzuschauen, zur Abschreckung.
Die Fotos sind aufgetaucht in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Die Fotos dieser Hinrichtung und ich habe es dann eben mit dem einen Ort identifiziert und das auch nied- und nagelfest nachgewiesen, dass es diese Hinrichtung in diesem Ort war. In diesem Ort wollten einige, dass man überhaupt nicht mehr darüber spricht. Aber es gab dann doch Leute, die gesagt haben, man muss gedenken, man darf nicht mehr schweigen.
So der Rundfunkreporter Thomas Muggenthaler. Weshalb Michelsneukirchen und andere Hinrichtungsstätten inzwischen Gedenkorte bekamen.
Verbotener Umgang. Von einer geschichtspolitischen Tagung in der Gedenkstätte SS-Sonderlager Hinzert bei Trier berichtete Anke Petermann. Dass bei illegalen Autorennen Unbeteiligte ums Leben kommen, weil sie von Rasern überfahren werden, ist leider immer häufiger der Fall. Zurzeit werden mehrere solcher Fälle vor deutschen Gerichten verhandelt. Dabei geht es inzwischen vielfach um die Frage, ist es Mord oder ist es fahrlässige Tötung? Erst am Freitag ist in München wieder ein 14-jähriger Jugendlicher von einem Raser überfahren worden. Was sind das für Persönlichkeiten, die das Leben ihrer Mitmenschen aufs Spiel setzen und was treibt sie an? Am Telefon ist jetzt der Verkehrspsychologe Dr. Don de Wohl. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie und Leiter des Instituts für Verkehrssicherheit beim TÜV in Thüringen. Guten Abend, Herr Dr. de Wohl.
Hallo.
Die Vorstellung, die man sich von Rasern macht, lautet ja meist, das sind junge Männer, die mit den PS ihrer Autos protzen wollen. Aber genauere Vorstellungen hat man nicht. Was wissen Sie über die Persönlichkeit der Raser?
Also so ganz weit entfernt von der Realität ist dieses Vorurteil nicht. Es sind tatsächlich Männer meistens im Alter von Führerscheinerwerb zwischen 18 und vielleicht 30. Ja, was sind das für Persönlichkeiten? Also da gibt es unterschiedliche Motive, aber im Kern kann man schon sagen, wir wissen aus Studien, dass oftmals eine Selbstwertproblematik dahinter steht bei denjenigen, die entweder illegale Rennen fahren oder sich innerstädtisch mit 160, 200 Stundenkilometer durch die Straßen bewegen. Das liegt ja auf der Hand, dass da Kompensationsmechanismen eine Rolle spielen.
Also bei der Frage, warum tun Sie das, ist ein Aspekt, dass Sie Ihr Selbstwertgefühl steigern wollen durch diese Rennen.
Richtig. Anerkennung bekommen wollen, Aufmerksamkeit bekommen wollen. Das wird als Belohnung wahrgenommen und das verstärkt natürlich auch dieses Verhalten.
Aufmerksamkeit bekommen durch die großen Autos, die sie fahren und auch durch die lauten Motoren, die da knattern.
Ja, das Gesamtpaket würde ich sagen. Also Aufmerksamkeit im Sinne von visuelle Aufmerksamkeit, dass wenn sie an der Ampel stehen, natürlich mit dem aufgemotzten Auto, dass dann die Passanten möglicherweise eher darauf aufmerksam werden und erst recht, wenn sie natürlich den Motor aufrollen lassen oder vielleicht sogar beim Anfahren die Reifen durchdrehen und solche Dinge. Das macht natürlich was aus, wenn sie sich beobachtet fühlen.
Welche Rolle spielt der Rausch der Geschwindigkeit dabei?
Der spielt insofern, das ist allerdings ein anderes Motiv, was Sie jetzt ansprechen. Das ist mehr das Motiv, wir nennen das Sensation Seeking, also den Kick haben wollen einer höheren Geschwindigkeit, durchaus in Kombination natürlich mit einem Risiko erleben, Risikobewusstsein. Das heißt, Sie gehen bewusst in diese Situation rein, die meisten, also wenn wir über illegale Rennen sprechen jetzt, bewusst in diese Risikosituation hinein, um diesen Kick zu erleben.
Trifft sich die Raserszene eigentlich eher in Städten oder eher auf dem Land?
Das, was wir wissen, teilweise auch aus den Medien durch diese dramatischen Vorfälle, die berichtet worden sind, ist es so, dass es eher in den Städten und vor allem in den Großstädten auch stattfindet.
Diese Autos sind ja ziemlich teuer, die da diese Geschwindigkeiten erreichen. Woher mögen diese jungen Männer das Geld für die Autos haben?
Also da kenne ich keine Studie und keine Erhebung darüber, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Meine Vermutung ist die eines Normalbürgers, dass ich sage, entweder stecken sie alles Geld, was sie haben und verdienen da rein, oder sie haben andere Quellen, um an Geld zu kommen, um sich das leisten zu können. Das kann ich Ihnen aber jetzt nicht beantworten. Das ist auch von der verkehrspsychologischen Seite aus betrachtet eher unerheblich.
Dann lassen Sie uns auf die verkehrspsychologischen Aspekte eingehen. Inwieweit sind sich die Raser der Gefahr und des Risikos eigentlich bewusst?
Also ich denke, in den meisten Fällen, man muss natürlich schauen, was im Einzelfall dahinter steht. Also meine Überlegungen oder unsere Überlegungen gehen mehr auf die Gruppe als allgemeine Gruppe von Fahrern hinein. Man kann schon davon ausgehen, dass die meisten sich dessen bewusst sind und dass sie es in Kauf nehmen. Das würde ich schon sagen, im Kauf nehmen, verstehen Sie mich jetzt nicht juristisch im Sinne von bedingt vorsätzlich oder wie auch immer die Begriffe sind, die juristischen, sondern in Kauf nehmen im psychologischen Sinne, dass sie schon wissen, dass es ein Risikoverhalten ist und dass tatsächlich was passieren kann, sie es aber aus unterschiedlichen Motiven eben heraus trotzdem machen.
Ich verstehe Sie richtig. Eigentlich wissen die, was sie für ein Risiko eingehen, aber trotzdem machen sie es.
Sie machen es trotzdem teilweise, also in Einzelfällen auch durchaus mit der Kalkulation, wenn was passiert, dann hat derjenige, der zu Schaden kommt, Pech gehabt. Oder sie sagen, so nach dem Motto, es wird schon gut gehen, aber wissen ganz genau, dass es letzten Endes ein hohes Risiko ist und vom mehr oder weniger vom Zufall dann auch abhängt, ob was passiert, was dramatisch ist oder nicht.
Ist es denn möglich, die Raser-Szene oder die Raser mit Vernunft anzusprechen? Dass man sagt, überlegt mal, was ihr da macht, oder sind die da immun gegen?
Also wir in der verkehrspsychologischen Diagnostik haben ein Beurteilungssystem aufgebaut und etabliert, das von dem Schweregrad eben der Beeinflussbarkeit ausgeht. Das fängt an von Einstellungsfehlern oder Defiziten, die wir versuchen zu beheben. Also erstmal zu diagnostizieren und dann zu beheben, bis hin zu, da sprechen wir von Anpassungsbereitschaft als etwas schwerwiegendere Kategorie, dann Anpassungsfähigkeit, ob einer überhaupt anpassungsfähig ist, sich im Straßenverkehr zu bewegen, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Und je schwerer dieser Grad der Abweichung ist, desto mehr muss man in therapeutische Richtung gehen. Ich würde behaupten, um die Frage konkret zu beantworten, dass die meisten nicht ansprechbar sind, also die meisten, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht ansprechbar sind auf allgemeine Präventionsansprachen über Fahrschulen oder über Plakate an den Autobahnen oder wo auch immer.
Wie sollte dann Ihrer Meinung nach eine Prävention aussehen?
Also ich, so traurig das vielleicht klingen mag, ich würde sagen Prävention durch Sanktion. Sanktion hätte zur Voraussetzung, dass natürlich die Überwachung stärker sein muss. Und dann muss man spezialpräventiv insofern vorgehen, dass man denjenigen sanktioniert, hart bestraft, Führerscheinentzüge bei geringen Delikten und dass das dann eine Ausstrahlungswirkung hätte auf andere.
Also schärfere Strafen könnten abschrecken?
Ja, da meine ich aber nicht jetzt Strafen im Sinne von höheren Geldbußen, sondern tatsächlich empfindlichen Sprachen, was die Freiheit, die Bewegungsfreiheit sozusagen des Einzelnen angeht, bis hin zu Beschlagnahmung des Autos oder eben Fahrerlaubnisentzug. Das sind Dinge, die wirklich wehtun. Und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, die wehtun da, wo sie ja ihre Belohnung ja empfinden, nämlich im Selbstwertgefühl. Wenn derjenige plötzlich nackt ohne sein getuntes Auto dasteht, dann tut das schon empfindlich weh.
Das war Dr. Don de Wohl, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, bitte.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskulturundsozialwissenschaften. Auch als Podcast.
Dieses Jahr war das Alexander von Humboldt-Jahr, denn der große Gelehrte hatte am 14. September seinen 250. Geburtstag. Mit zahlreichen Veranstaltungen sind er und seine Forschungsarbeiten gewürdigt worden. Die Top-Adresse dafür ist das Deutsche Historische Museum in Berlin. Das wiederum hat gestern eine große Ausstellung über die beiden Humboldt-Brüder eröffnet, über Alexander und Wilhelm von Humboldt. Beide haben, jeder auf seine Weise, Wissenschaft und Bildung in Deutschland nachhaltig geprägt. In vielen Dingen waren sie sehr unterschiedlich, in vielen aber auch sehr ähnlich. Über die Humboldt-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum berichtet Isabel Fanrich Lautenschläger.
Zwei Brüder, von denen man im Grunde sehr lange erzählt hat, sie seien sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der eine lebendig, lebensfroh, permanent unterwegs, voller Power und der andere eher melancholisch, immer am Schreibtisch und eher der Dichtung verpflichtet und dem Beamtentum. Also Alexander auf der einen Seite und Wilhelm auf der anderen Seite.
Mit diesem Klischee will Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin, brechen. Die Ausstellung Wilhelm und Alexander von Humboldt hat sie gemeinsam mit dem Kunsthistoriker David Blankenstein kuratiert.
Wilhelm von Humboldt ist gereist. Er ist wahnsinnig viel gereist. Er ist in der Zeit, in der Alexander von Humboldt ungefähr 8000 Kilometer in Amerika zurückgelegt hat, auf dem Land, auf Flüssen, ist er 9000 Kilometer durch Europa gereist. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Er ist bis Cadiz gereist, in Südspanien, einmal durch und zurück, wieder nach Paris, nochmal ins Baskenland und dann schließlich mit der Familie über Berlin nach Rom, wo er sich dann für einige Jahre niedergelassen hat.
Das war eine ganz lange, große Reise, die wir sehr schön dokumentieren können. Wir haben Gemälde gefunden, Zeichnungen, die die Familie von Wilhelm von Humboldt in diesem Baskenland zeigen. Er hatte da einen Maler kennengelernt und dieser hat die Familie porträtiert und diese Spuren befinden sich im Baskenland heute.
Die Spurensuche beginnt in Berlin in einer Kindheit ohne Gott, wie die Kuratoren es nennen. Hier wuchsen die Brüder auf Schloss Tegel nach dem Tod des Vaters unter Aufsicht der alleinerziehenden Mutter und hochqualifizierter Hauslehrer im Geist der Aufklärung auf. Die Ausstellung folgt keiner Chronologie, sondern fächert anhand einer Vielzahl von Objekten, darunter bislang nicht gezeigte Schriftstücke, Gemälde und Kunstgegenstände auf, dass Alexander und Wilhelm von Humboldt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch im Dienst des Hofes oder als preußische Diplomaten aktiv waren. Als wesentlichen Impuls und gemeinsamen Ausgangspunkt nennt David Blankenstein die Französische Revolution 1789.
Wie wird man ein politischer Mensch? In dem Jahr der Revolution waren beide Brüder Humboldt in Paris, haben mal konkret sehen können, was eine Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandel ist. Die Energie, die daraus geschöpft wurde, die haben beide mitgenommen. Wir zeigen zum Beispiel hier die ersten staatstheoretischen Schriften Wilhelm von Humboldts, die aus dieser Zeit kommen. Und wir wissen natürlich von Alexander von Humboldt, dass er bis an sein Lebensende immer wieder rekurriert auf die revolutionären Begebenheiten und diese Ideale, auch wenn er es selber nicht immer geschafft hat, denen zu folgen.
Die Humboldt-Brüder waren politisch liberal. Wilhelm der Ältere dachte als Gelehrter, Sprachforscher und Staatsmann über eine europäische Ordnung nach. Der jüngere Alexander, als Naturforscher unter dem Schutz der spanischen Krone, jahrelang in Südamerika unterwegs, verurteilte in seinen Reisetagebüchern das Kolonialregime und die Sklaverei. Dennoch sammelte er, obwohl er es selbst als ethisch problematisch beschrieb, für einen Auftraggeber in Göttingen Schädel in einer Höhle in Lateinamerika. Benedikt Savoy spricht von den Schattenseiten, die in der Ausstellung nicht außen vor bleiben.
Und er beschreibt selbst, also wie der Widerstand der lokalen Bevölkerung war, wie er ja beschimpft wurde, wie die Menschen dort versucht haben, denen keine Maultiere auszuleihen, damit sie diese Skelette entfernen können. Und Alexander von Humboldt macht es und er schreibt selber, du armes Volk, wir stören selbst deine Gräber. Also er stört die Gräber, er plündert das Grab und er bereut das und trotzdem macht er das.
Die Brüder erwiesen sich nicht nur als einflussreiche Wissenschaftler, sondern auch als Experten für Ressourcen und Geopolitik, globale Diplomatie und die Durchsetzung von Interessen auch außerhalb von Europa, so David Blankenstein. In einem Atlas über Neuspanien etwa hielt Alexander von Humboldt die Handelsrouten fest, auf denen Gold und Silber aus Lateinamerika in die ganze Welt gelangten.
Dass Humboldt eben auch nicht nur Pflanzenblätter gesammelt hat oder schillernde Mineralien, sondern dass er in Amerika sehr viel in Archiven unterwegs war. Wir zeigen auch Beispiele davon, Tabellen zusammensucht, Daten, Statistiken erstellt zu Bevölkerung, aber eben auch zu Bodenschätzen und deren Gewinnung. Und das ist die Grundlage für die Expertisen, die er dann für die Mächtigen, ob das jetzt die spanische Krone ist oder später der russische Zar oder die preußischen Könige, verfasst und damit eine Erschließung macht.
Anders als in Paris, wo sie vor 5 Jahren eine erste Schau über die Humboldt-Brüder realisierten, legten die Kuratoren im Deutschen Historischen Museum besonderen Wert darauf zu zeigen, in welchen Netzwerken diese sich bewegten.
Dass die Brüder Humboldt zum Beispiel beide sehr intensiv verwickelt waren in wirtschaftliche Verhältnisse, in diese ganze Aneignung der Welt, die auch in wirtschaftlicher Perspektive sehr stark war in diesem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Also in dem Augenblick, wo Südamerika entkolonialisiert wird, in dem Augenblick, wo Spanien sich zurückzieht, stürzen sich viele europäische Mächte auf das südamerikanische Kontinent, um dort Profite zu machen. Und die benutzen Gutachten oder Messungen ökonomischer Art von Wilhelm von Humboldt. Sie wissen sehr genau, wie man sich dort profilieren kann, weil sie eben die Arbeiten der beiden Humboldts unter anderem benutzt haben.
Wissen, Macht und Politik. Diese drei Säulen prägten das Leben und Wirken der Brüder Humboldt, betont Benedikt Savoy. Miteinander führten sie einen intensiven und dauerhaften Dialog. In den 1830er Jahren zog es beide zurück nach Berlin. Dort hätten Wilhelm und Alexander von Humboldt wesentlich dazu beigetragen, so Savoy, dass in Preußen wichtige kulturelle Einrichtungen entstanden.
Die erste Universität in Preußen, dass ein Museum gegründet wird, das erste Museum in Preußen. Da hatte Berlin ziemlich viel Nachholbedarf. Andere Hauptstädte in Europa waren viel weiter. Wir enden eben mit diesem Bildungskapital und zeigen aber gleichzeitig, dass das eine Form von Bildung war, die nicht für alle war.
Alexander und Wilhelm von Humboldt. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin ist noch bis zum 8. März zu sehen. Die Wiege der Menschheit stand in Afrika, aber die Wiege von Technik und Wissenschaft stand im Zweistromland von Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak. Dort seien die großen Erfindungen wie Rad und Wagen oder die Bronzemetallverarbeitung gemacht worden, so glaubte man lange. Doch nun haben Archäologen die Erfindung und Verbreitung solcher Schlüsselerfindungen wie Rad- und Bronzemetallurgie genauer untersucht und sie kamen zu dem Schluss, dass auch an anderen Orten bahnbrechende Erfindungen gemacht wurden, vor allem im Kaukasus. Matthias Henjes berichtet.
Mesopotamien, das Land zwischen Euphrat und Tigris, gilt seit langem als eine Wiege der Zivilisation. Dort erfanden Händler und Beamte im 4. Jahrtausend vor Christus die Keilschrift. Dort entstanden technische Innovationen wie das Rad und die Bronzemetallurgie, die das Leben grundsätzlich veränderten. Im vorderen Orient und auch in Europa. Doch nun gehen Zweifel um am Zweistromland. Kamen doch nicht alle Erfindungen aus Mesopotamien? Forscher präsentieren jetzt neue Kandidaten. Kulturen in dem mächtigen Gebirge am Ostrand des Schwarzen Meers, wo Europa und Asien aufeinandertreffen, im Kaukasus.
Ich denke mal, dass ein guter Teil der Innovationen, für die wir lange Zeit den Vorderen Orient verantwortlich gezeichnet haben, dass die eben eigentlich aus dem Kaukasus kommen. Weil der Kaukasus eben an dieser Schnittstelle von Westasien mit den alten Schriftkulturen im Vorderen Orient und eben diesen europäischen, eurasischen Kulturgruppierungen dazwischen als Scharnier sitzt und von beiden Seiten bekommt und an beide Seiten gibt und zwischen beiden vermittelt.
Wir sehen im Kaukasus eben wichtige Innovationen, wie beispielsweise den Wagen oder wie die frühe Metallurgie. Und der Kaukasus als eine Brücke spielt eben in vielen Perioden der Geschichte eine wichtige Rolle. Die höchsten Berge sind über 5000 Meter hoch, aber zugleich ist er auch keine Barriere, sondern über viele Pässe sehr bequem überquerbar. Und die Ausbreitung von technischen Innovationen und von Wissensbeständen, die sehen wir sozusagen über die Objekte, aber natürlich auch heute über die Genetik. Dort, wo Austausch stattfindet, findet er nicht nur als trockener Wissensaustausch statt, sondern eben auch körperlich.
Sabine Reinhold und Sven Hansen arbeiten in der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Sie erforschen eine Region, die die westliche Wissenschaft lange vernachlässigt hat, weil sie weit jenseits des Eisernen Vorhangs lag und weil man überzeugt war, dass allein das Zweistromland die Quelle der eurasischen Zivilisationen gewesen sei. Doch südlich des Kaukasus entspringen die beiden Quellflüsse des Euphrat. Dort beginnt das nördliche Zweistromland. Dort stoßen auch die alten Kulturräume Anatoliens und des Iran aneinander. Und nördlich des schroffen Gebirges lagen die Reiche der Steppenvölker. Im Westen wenig beachtet, ja, nach jahrhundertealten Erfahrungen noch immer als bedrohliche Invasoren verrufen, werden sie erst allmählich als reiche, innovative Gesellschaften anerkannt. Manche existierten schon im 4. Jahrtausend vor Christus, zur selben Zeit wie die berühmten Kulturen Mesopotamiens. Das besterforschte Beispiel ist die Maikop-Kultur, benannt nach einem Städtchen am Nordwestrand des Kaukasus. Der größte Grabhügel von Maikop wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts erforscht, berichtet Professor Hansen.
In der Maikop-Kultur sehen wir schon vor der Mitte des 4. Jahrtausends, vielleicht so 3700, 3600, etwa in dem großen Kurgan von Maikop, einen Herrscher bestattet, der eine ganze Vielzahl von Dingen bei sich hat, die zeigen, dass er sich selber als eine Art König verstanden hat. Etwa eine Vielzahl von goldenen Applikationen in Form von Löwen. Hier sehen wir das erste Mal, dass der Löwe ja als Bestandteil der Königsideologie eine wichtige Rolle spielt. Und dann ist in diesem über 10 Meter hohen Grabhügel er eben ausgestattet gewesen mit einer Vielzahl von weiteren goldenen Gefäßen, silbernen Gefäßen, bronzenen Gefäßen. Also hier sehen wir eine Form der Herrschaftsrepräsentation, die für diese Zeit ganz außergewöhnlich ist und die man immer gerne mit den frühen städtischen Zentren in Mesopotamien verbunden hat, für die es aber dort in dieser Zeit keine Beispiele gibt.
Dass Innovationen auch in den Gesellschaften des Kaukasus entstanden sein könnten, zeigen naturwissenschaftliche Datierungen mit der C14-Technik, meint Dr. Reinhold.
Da hat man immer gedacht, okay, die Schriftkulturen sind älter. Dem ist eben nicht so, das hat die Radiokarbon-Methode ganz klar belegt. Also die Funde im Kaukasus von bestimmten Technologien sind zum Teil, und zwar nicht nur zum Teil, sondern weitgehend älter als die in Mesopotamien. Zum Beispiel die Edelmetallgefäße, die haben sie in Maikop in der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends, da haben sie keine Stücke aus Mesopotamien aus der Zeit. Also tatsächlich hat sich da einiges umgekehrt, was nicht bedeutet, das wurde im Kaukasus gemacht und nach Mesopotamien importiert, sondern wir haben einfach in Mesopotamien aus dieser Zeit keine Belege.
für die Entstehung im Kaukasus spricht, dass es dort die Rohstoffe für Bronzegeräte und hölzerne Wagenräder gab, nicht im Zweistromland.
Die Legierung, die aus Kupfer dann Bronze macht, da gibt es gute Argumente dafür, das im Kaukasus erst zu vermuten, weil es dort Erze gibt, wo das natürlich schon mal vorkommt. Also das könnte etwas sein, was eben aus dem Kaukasus nach außen gestrahlt hat. Andere Aspekte wie die Wagen, der ist natürlich nicht so einfach zu klären, weil wir haben praktisch gleichzeitig von Nordmesopotamien, Nordkaukasus, Schwarzmeergebiet bis Norddeutschland fast gleichzeitig Belege für Rädertransport, für Wagen. Wo kommt das nun her, ist die große Frage.
Über die Route, auf denen der Austausch stattfand, wird noch diskutiert. Lange waren die Wissenschaftler überzeugt, dass Innovationen von Süden über den Balkan nach Mitteleuropa gelangten. Doch Reinhold und Hansen gehen von einer anderen Strecke aus.
Wenn Sie auf die Karte schauen, dann sehen Sie, dass Sie, wenn Sie vom Kaukasus weiter nach Westen kommen, dann sehr bequem am Ostrand der Karpaten Richtung Nordwesten marschieren können. Das sind, ich glaube, um die 2000 Kilometer. Und wir müssen uns das heute wirklich doch verdeutlichen, dass das Distanzen sind, die Individuen oder kleinere Gruppen auch zu Fuß sehr bequem durchmessen können.
Zwischen dem Kaukasus und dem Karpatenbecken, das heute teils zu Ungarn, teils zu Rumänien gehört, fand im 4. und frühen 3. Jahrtausend vor Christus ein Austausch statt. Das bezeugen archäologische Funde aus beiden Regionen, die sich sehr ähneln. Vor allem bronzene Äxte, die zum Kämpfen wie auch zum Holzfällen taugten. Unklar ist noch, wie sich die Innovation nach Mitteleuropa verbreitete, die eine neue Epoche begründete, die Bronzemetallurgie. Hansen ist überzeugt, dass auch das Wissen über die Bronzeherstellung aus den Kulturen des Kaukasus nach Europa kam. Bronze war das erste praktische Metall, das Menschen entdeckten. Am Ende der Steinzeit hatten sie begonnen, Waffen und Werkzeuge aus Kupfer zu gießen. Doch Kupfer ist relativ weich. Im 4. Jahrtausend vor Christus erkannte man, dass Kupfer härter wird, wenn man ihm einen kleinen Anteil Arsen zusetzt. Auch Sauerstoffblasen, die eine Kupferklinge brüchig machen, können sich dann nicht mehr einlagern.
Das waren entscheidende Elemente, die dann eben auch das Gießen neuer Metallformen ermöglicht hat. Und wir haben eben schon im 4. Jahrtausend sehr lange Dolche, weit verbreitet vom Kaukasus bis über Anatolien und den Mittelmeerraum, vereinzelt auch in Mitteleuropa und im Kaukasus dann ebenso wie in Ostanatolien im späten 4. Jahrtausend Schwertklingen, die über 60 Zentimeter lang sind.
Vermutlich ist diese Art der Bronzeherstellung in Europa nördlich der Alpen nicht bekannt geworden. Dort begann die Bronzezeit erheblich später und mit einer anderen Legierung. Man setzte dem Kupfer kein Arsen, sondern Zinn zu. Mario Küssner, Archäologe beim Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Thüringen, betont,
dass wir erste echte Zinnbronzen in Mitteleuropa eigentlich erst nach 2000 vor Christus haben und vorher haben wir die nicht.
Dr. Küssner erforscht die Spuren der frühen Metallverarbeitung in Mitteldeutschland. Dort kam es etwa ab 2000 vor Christus zu einer Kulturblüte auf der Basis der Bronzeherstellung. Die Aunjetitzer Kultur, benannt nach dem tschechischen Dorf Unjetice, umfasste Gebiete vom Harz bis zur Donau. Zu ihrem Symbol ist die Himmelsscheibe von Nebra geworden, die in Sachsen-Anhalt ans Licht kam. Die grünspanbedeckte Bronzescheibe mit den goldenen Symbolen der Gestirne, heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu bewundern, hat der archäologischen Forschung einen starken Impuls gegeben. In den letzten Jahren haben Ausgrabungen viel klarer gemacht, welche Veränderungen die Entdeckung der Bronze in Mitteleuropa auslöste. Vorher kannte man am ehesten die Highlights der Epoche. Der riesige Grabhügel bei Leubingen, im Herzen des Thüringer Beckens, ist schon Ende des 19. Jahrhunderts erforscht worden. Um 2000 vor Christus wurde darin mit großem Aufwand ein mächtiger Mann bestattet. Seine Grabkammer aus einem Balkengerüst, bedeckt mit Schilf, Erde und Steinen, ist in Weimar im Museum für Ur- und Frühgeschichte rekonstruiert worden. Eine Vitrine daneben zeigt, über welchen Reichtum er verfügte.
Zum einen natürlich das reiche Goldornat, was er getragen hat, mit zwei Ringen, die als Haarschmuck dienten, zwei goldene Gewandnadeln, einen Armring und dazu noch ein goldenes Röllchen. Im Ganzen ist das immerhin ein halbes Pfund Gold.
Dass er eine hohe Position innehatte, belegen auch die Waffen, die man ihm mit ins Grab gab, vor allem der Stabdolch, der vornehmsten Persönlichkeiten vorbehalten war. Eine lange Bronzeklinge, die wie eine Sensenklinge quer in einem hölzernen Schaft steckte. In der Kammer lag auch ein sogenannter Kissenstein, der als Unterlage bei der Metallbearbeitung diente. Die Elite war sich also darüber im Klaren, dass die Kontrolle über die Metalltechnologie Grundlage ihrer Herrschaft war. Solche außergewöhnlichen Grabbauten können die Forscher jetzt in den Kontext einordnen, denn sie haben weniger prunkvolle Gräber freigelegt, in denen Krieger mit Waffen und goldenen Haarringen beigesetzt waren, offenbar eine Art Unterführer. Und sie haben zahllose schlichte Bestattungen ohne Beigaben für das Gros der Bevölkerung gefunden. Die Gesellschaft der frühen Bronzezeit war demnach viel hierarchischer aufgebaut als zuvor in der Steinzeit. Die egalitären Gesellschaften zerfielen in unterschiedliche soziale Schichten. Mit der Bronzezeit entstand die Trennung zwischen Arm und Reich. Die Macht des Metalls wurde offenbar bewusst zelebriert. Das verrät ein außergewöhnlicher Fund, der in der nächsten Vitrine des Weimarer Museums ausgestellt ist. Bei Dermsdorf im Thüringer Becken haben Mario Küssner und seine Kollegen die Spuren eines außergewöhnlich großen bronzezeitlichen Hauses entdeckt. Vergraben im Boden vor dem Eingang fanden sie einen Tontopf, der bis zum Rand mit grün und bläulich schimmernden Bronzeklingen gefüllt war.
98 Beile und zwei Stabdolch-Rohlinge. Das kennzeichnet diesen Ort, unterscheidet ihn auch von anderen. Denn wir haben hier stark abgearbeitete Beile, wir haben Rohlinge, wir haben frisch gegossene Exemplare, die nie in Funktion standen. Und wir haben sogar einen Rohguss, das ist der, den Sie hier vorne sehen, der frisch aus der Form in dieses Depot hineingekommen ist.
Alle Beile haben dieselbe Grundform. Sie sehen aus wie genormt. Ein langer Hals läuft aus in eine breite, leicht abgerundete Klinge. Die wertlosen hölzernen Schäfte hat man entfernt, die metallenen Klingen aber haben die Menschen vergraben. Warum?
Naheliegend wäre eine Vermutung, es ist ein Materialdepot. Da sprechen aber viele Gründe dagegen. Vor allen Dingen der ganz herausgehobene Platz der Niederlegung direkt vor dem Giebel des Gebäudes, der eher für einen willentlichen Akt mit Publikum spricht und auch dafür, dass der Platz im Gedächtnis bleiben sollte und dass jeder wissen sollte, wir können es uns leisten.
Vermutet der Archäologe. Denkbar wäre auch, dass jeder Waffenfähige der Gruppe, alte wie junge, ein wertvolles Beil als Opfer dargebracht hat, um die Götter zu ehren und von ihnen Glück im Kampf zu erbitten. Alle Klingen sind aus Zinnbronze gegossen, wie in Mitteleuropa im 2. Jahrtausend vor Christus üblich. Einen Teil haben die Archäologen als Import aus der Schweiz identifiziert, andere sind offensichtlich in der Nähe des Fundorts hergestellt worden. Darauf deutet vor allem der Rohguss hin, an dem sogar noch die Gussnähte erkennbar sind. Bei einer Handelsware hätte man sie abgeschliffen. Die Bronzegießer der Aunjetitzer Kultur zählten nördlich der Alpen vermutlich zu den Pionieren der Bronzeherstellung. Aber wie kamen sie zu ihrem Wissen? Und wie zu ihren Rohstoffen?
Man muss genau schauen, wann in bestimmten Regionen die gesamte Metallurgiekette überhaupt beherrscht wurde. Ja? Also von der Beschaffung der Erze bis zum Guss der verschiedenen Objekte.
Konstatiert Sven Hansen. Vielleicht findet er demnächst eine Antwort. In einem Großprojekt, das vom Europäischen Forschungsrat gefördert wird, wird er nicht nur den Ursprung, sondern auch die Verbreitung wichtiger Innovationen noch detaillierter erforschen. Neben Rad und Wagen und der Züchtung des Wollschafs wird es auch um die Bronzemetallurgie gehen. Hansens Ziel ist, eine Archäologie der Innovationen zu begründen. Der Kaukasus wird dabei eine zentrale Rolle spielen.
Morgendämmerung der Bronzezeit, wie im Kaukasus bahnbrechende technische Erfindungen gemacht wurden und sich in der Welt verbreiteten. Das war ein Beitrag von Matthias Hennies. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt der norwegischen Kontrabassistin und Sängerin Ellen Andrea Wang. Die Musik kam heute von Renaud Garcia-Fons und am Mikrofon war Carsten Schröder.